Ja, hallo und herzlich willkommen bei Ohne Ausrede. Heute wieder hier aus dem Parkhotel in Heilbronn. Unsere 22. Folge. Schön, dass Sie live mit dabei sind. Und ich freue mich natürlich auf einen ganz besonderen Gast, den wir heute gewinnen konnten für diese Sendung. Herzlich willkommen, Bernhard Bettermann. Schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Schön, dass Sie da sind und schön, dass wir auch wieder senden können. Sie haben es ja mitbekommen, wir hatten eine Cyberattacke auf die Stimme Mediengruppe und da war eine Woche lang natürlich Chaos pur. Die Kollegen, die haben viel gebastelt im Hintergrund, dass wir heute auch wieder dieses Format machen können. Jetzt in der Skybar. Herr Bettermann, ist ja eigentlich Großstadtflair. Traut man das Heilbronn zu, so Großstadtflair?
Ja, das traut man Heilbronn zu. Also wenn man hier ein paar Tage verbringt, und das Glück habe ich ja zurzeit, dann kommt Heilbronn nicht kleinstädtisch rüber, sondern eher großstädtisch.
Ich bin mal gespannt, was Sie noch so alles in Heilbronn erlebt haben.
Ja, seien Sie gespannt.
Und ich informiere unsere Zuschauer immer gerne am Anfang über die Informationen, die wir in unserem Newsletter der Chefredaktion versenden. Da müssen Sie noch ein bisschen drauf warten, weil diese technischen Möglichkeiten im Augenblick die Cyberangreifer zunichte gemacht haben. Aber natürlich können Sie wie immer Fragen stellen unter der eingeblendeten Adresse. Und natürlich sind wir live auf YouTube. Auch da können Sie sich wieder dran beteiligen. Und ich begrüße zuletzt natürlich auch all diejenigen, die uns als Podcast zuhören, denn Ohne Ausrede gibt es selbstverständlich auch als Podcast. Kann man beim Joggen, beim Laufen anhören, das, was Sie ja gerade gemacht haben, wie wir gehört haben. Genügend der Vorrede, Herr Bettermann. Jeder kennt Sie aus dem Fernsehen. Und dann stellt man sich die Frage, warum sind Sie dann in Heilbronn auf der Theaterbühne?
Naja, also erstmal würde ich das relativieren wollen. Ich glaube nicht, dass mich jeder aus dem Fernsehen kennt. Die, die sich jetzt, sage ich mal, für das Format In aller Freundschaft interessieren, haben mich in den letzten Jahren ein bisschen verfolgt und kennengelernt. Heilbronn ist eine sehr, sehr schöne Station unseres Theaterstücks Schuhe, Taschenmänner, das wir letztes Jahr im Winterhuder Fairhaus in Hamburg erarbeitet haben. Und Heilbronn hat uns eingeladen für sage und schreibe, ich glaube, 12 Aufführungen, die auch zum Glück alle gut besucht sind. Und das ist ein sehr schöner Ausflug für uns, weil wir haben vor einem Jahr dieses Stück erarbeitet und haben das unter Corona-Bedingungen getan. Plätze waren frei, die Masken wurden getragen und hier merkt man einen Zusammenhalt im Raum, der vor einem Jahr so nicht gegeben war. Und das hilft uns auf der Bühne und das hilft auch den Leuten, ein bisschen loszulassen und die Sorgen des Alltags zu vergessen. Und ja, das ist für uns sehr schön, dass wir das für anderthalb Stunden generieren dürfen.
Vielleicht in diesen Zeiten ja gar nicht so schlecht, da kommen wir noch drauf zu sprechen. Wenn man mal ein bisschen in Ihrer Vita nachliest, in Paris geboren, gerade haben wir ja Ihre Französischkenntnisse schon begeistert mitnehmen dürfen, in Köln aufgewachsen, also Kölsch sind, können Sie auch, jetzt leben Sie in Zürich, da gibt es tatsächlich nur noch eine Steigerung, das Heilbronn, sozusagen.
Das haben Sie gesagt.
All diesen Weltstädten, ja, muss ich wahrscheinlich sagen. Was machen Sie denn eigentlich in Heilbronn, wenn Sie jetzt eine gewisse Zeit hier sind, wenn Sie nicht auf der Bühne stehen? Wie muss man sich da so den Tagesablauf vorstellen?
Also für mich ist das ungewöhnlich angenehm, dass ich mich tatsächlich nur auf die Aufführung am Abend vorbereiten darf. Also ich habe jetzt nichts, was ich nebenbei tun müsste. Ich muss jetzt kein neues Stück erarbeiten. Ich fahre nicht permanent woanders hin tagsüber, um irgendwelche anderen beruflichen Dinge zu tun, sondern ich schlafe aus, ich gehe spazieren, ich treibe Sport. Ich lese viel und gehe vor der Aufführung dann noch mal knapp eine Stunde ins Bett. Und entsprechend lang ist die Nacht, also vor 2 komme ich dann auch nicht zum Schlafen. Aber das ist ein Rhythmus, der ganz zugeschnitten ist auf die abendliche Vorstellung. Und wenn man die gesehen hat, dann weiß man, dass ich da auch sowohl körperlich als auch stimmlich mich ziemlich reinwerfe. Und von daher genieße ich das sehr, dass ich also am Abend auch die ganze Kraft des Tages dann zur Verfügung habe.
Eigentlich verrät man das Geburtsjahr von den Gästen nicht, aber das darf man in dem Fall schon, weil wir haben beide gerne das gleiche Geburtsjahr, obwohl man es uns nicht ansieht, ne? Nämlich 1965, also dürfen die Zuschauer beurteilen.
Ein geburtenstarker Jahrgang.
Ja, das sind wir wohl wahr. Leuchtende Augen, als wir es angekündigt haben, nicht nur bei meiner Assistentin und bei vielen anderen auch. Da fragt man sich natürlich, werden Sie in Heilbronn angesprochen, wenn Sie durch die, Sie sagen, Sie gehen spazieren laufen, wollen die Leute ein Autogramm, wollen die Leute ein Selfie?
Ja, Im überschaubaren Maße. Also Ihre kleine Vorrede suggeriert ja, dass sich die Damen vor mir in den Staub werfen und sich ausziehen. Nein, dem ist nicht so. Ich habe sehr schöne Begegnungen, immer wieder. Und ich muss sowieso sagen, der in Anführungsstrichen Ruhm, die Popularität, dem ich so ausgesetzt bin, das ist sehr angenehm. Also das bezieht sich auf, schön Sie mal live zu sehen. Sie sehen ja viel besser in Real aus als im Fernsehen, höre ich auch ab und zu. Wo ist denn Ihr Kittel? Herr Doktor, wann ist denn Sprechstunde? Was machen Sie in Heilbronn? So, also das ist so ein bisschen der Durchschnitt, was ich so höre.
Okay. Wir haben es gerade angesprochen, wie erleben Sie denn das Heilbronner Theaterpublikum? Sie können das ja durchaus einschätzen, weil Sie auf viele...
Ja, ich glaube, ich hätte mich ein bisschen schwer getan, zu Ihnen zu kommen, wenn das alles sehr unangenehm gewesen wäre bisher. Aber ich darf wirklich frank und frei berichten, dass wir eine sehr schöne Erfahrung hier machen. Das habe ich ja eben schon angedeutet. Also nicht nur, weil wir Corona-frei spielen dürfen, sondern weil auch das Publikum uns sehr wohlwollend aufgenommen hat. Und es eine schöne Zwiesprache gibt von uns, die wir sehr viel Freude haben, dieses Stück hier zu spielen, und den Leuten, die das so entgegennehmen. Also es ist ein Geben und Nehmen im Raum und ein schöner Austausch. Und ich muss sagen, wir haben schon als Kollegen so festgestellt, wir freuen uns immer schon auf bestimmte Stellen, weil wir wissen, dass das Heilbronner Publikum die sehr dankbar aufnimmt. Und wir fühlen uns hier sehr wohl.
Schuhe, Taschenmänner. Das ist ja ein ungewöhnlicher Titel.
Ja.
Wenn Sie jetzt mal den wenigen, die es noch nicht gesehen haben, in drei Sätzen sagen würden, was denn so den Reiz des Stückes ausmacht.
Also der Reiz des Stückes ist, dass es vermeintlich oberflächlich daherkommt. Also der Titel hat ja sowas Bildschlagzeilenmäßiges. Ich würde jetzt nie sagen Heilbronner Stimme schlagzeilenmäßig,
das ist nett von Ihnen, ja.
Bild. Und darunter verbirgt sich aber doch eine tiefe Lebensweisheit, würde ich jetzt mal fast so weit gehen. Es gibt also einen Mann, Ralf, der Besuch von seiner Ex-Frau bekommt, er möchte ihr nicht sagen, dass er eine neue Beziehung hat. Diese Frau hat eine hohe Affinität zu Schuhen und Taschen und auch Männer. Und er verheddert sich. Er kommt also in die Bredouille, weil auch seine neue Freundin auftritt und seine Ehefrau hat bei ihm übernachtet. Das möchte er eigentlich der neuen Freundin nicht sagen. Dann kommt es natürlich dazu, dass diese zwei Frauen aufeinandertreffen. Dann kommen noch Ex-Männer dazu. Also das Unglück nimmt seinen Lauf und dieser Charakter verstrickt sich also immer mehr in Widersprüche und in besorgniserregende Zustände, weil er einfach nicht klar und deutlich sagt, was Sache ist. Mhm. Und das mag ein Plädoyer dafür sein, jeder, der nach anderthalb Stunden da rausgeht und sagt, wie hätte er sich das ersparen können? Ja, er hätte gleich mal von Anfang an die Wahrheit sagen sollen.
Muss man vielleicht an die eigene Nase fassen?
An die eigene Nase fassen und dann überhaupt... der Umgang mit Damen, der mag auch für den einen oder anderen Herrn immer wieder ein großes Trainingsfeld sein. Und das erlebt man bei Ralf auch, wie er also verschiedenste Strategien versucht anzuwenden und damit scheitert.
Wenn Sie jetzt hier in Heilbronn sind, haben Sie auch mal die Möglichkeit gehabt, ein anderes Stück vom Theater in Heilbronn anzuschauen? Oder sind Sie so durchgetaktet, dass Sie jetzt jeden Abend auftreten, während Sie hier sind?
Leider so durchgetaktet. Ich hätte jetzt sehr gern was anderes gesehen. Ich finde auch das Haus sehr beachtlich, also den Spielplan. Wir lernen ja auch mal den einen oder anderen Kollegen in der Kantine kennen. Auch das Gastspiel, was im Moment läuft. Mhm. Wir hören da, wenn wir von der Bühne kommen, hören wir den frenetischen Applaus und fühlen uns immer noch erinnert an den Applaus, den wir eben genossen haben. Das geht also dann nahtlos weiter im großen Haus. Und auch die anderen kulturellen Einrichtungen hier in Heilbronn. Also man fühlt sich als Gaukler hier wohl. Man hat das Gefühl, das ist ein künstlerisch ambitioniertes Pflaster und hat natürlich ein hohes Spannungsfeld dadurch zum Umfeld vom K3.
Ja.
Wenn ich K3 jetzt sage, alle, die nicht in Heilbronn sind, wissen nicht, von was ich spreche. Es ist ein Einkaufszentrum, eine Gegend, wo es also, sage ich mal, ein starkes orientalisches Umfeld gibt. Und das hat ein Spannungsfeld in dieser Stadt und dass diese Stadt das auch aushält,
Man vermutet ja gar nicht, dass sich da drin so eine Spielstätte befindet, oder?
Das sowieso.
Wo also wenn man unten mal gekommen sind, haben Sie wahrscheinlich gedacht.
Ich habe gedacht, ich falle vom Glauben ab. Ich habe gedacht, hier können wir niemals spielen. Ja. Was soll hier oben sein? Eine Frittenbude? Und dann eröffnet sich so ein Kleinod an Theater. Und überhaupt, da sind ja noch andere kulturelle Einrichtungen da oben. Also ich finde, dieses K3 ist zum Beispiel das gesamte Spannungsfeld von Heilbronn, ist dort aufs Schönste, zeigt sich. Die Kultur und das pralle Leben stoßen da aufeinander und werden dort vereinigt.
Das ist ein guter Vergleich. Wenn Sie jetzt angesprochen haben, die Komödie haben Sie ja auch schon andernorts gespielt, sind ja immer Zeiten dazwischen wahrscheinlich, bis mal wieder ein Gastspiel ist. Muss man den Text dann wieder neu erarbeiten? Fällt Ihnen das dann leicht? Haben Sie da so Tricks? Oder?
Also Tricks. Der Beruf ist wirklich, der hat viele Facetten. Dazu gehört tatsächlich, dass man sage ich mal, gewisse Möglichkeiten hat, diese Texte dann wieder so aufzuwärmen. Man geht zum Beispiel spazieren oder joggen mit dem Text im Ohr. Man macht es wie früher vorm Einschlafen, nochmal den Text durchlesen, dass er über Nacht ins Hirn wandert. Also ich glaube, das ist nicht viel anders als andere Menschen, die Texte auswendig lernen müssen. Da hat jeder so seine eigene Art und Weise, damit umzugehen. Und wenn Sie jetzt dieses Stück speziell ansprechen, wir haben es einmal in Hamburg gespielt, das ist unsere erste Wiederaufnahme. Und wir haben, da wir eine Umbesetzung hatten von einer Hauptrolle, haben wir das schon vor 3 Monaten in Hamburg, haben wir uns schon mal 10 Tage getroffen und hatten eben einen gewissen Vorlauf. Und dann hier hatten wir aber tatsächlich nur 2 Tage Zeit, was meinem Dafürhalten ein Tag zu wenig war, um wieder reinzukommen, um die Dynamik zu finden.
Das heißt, dann ist die Premiere auch noch nicht das beste Stück oder die beste Aufführung, sondern
nein,
das entwickelt
sich dann erst. Jetzt lehne ich mich mal weit aus dem Fenster. Die Premiere ist nie die beste Aufführung eines Theaterstücks. Im besten Falle ist Theater ein Work in Progress. Und das bedeutet, dass wir uns auch immer mehr in diesem Stück finden. Wie ein guter Wein, der lange liegt, liegt dann auch das Stück. Wenn es nach einem Jahr wieder aufgenommen wurde, hat man weiter darüber nachgedacht. Man wusste, dass man das wieder spielt. Und so wabert das im Hintergrund mit. Und man speichert kleine Erlebnisse ab. Da sieht man zum Beispiel ein Schaufenster, wo ganz dick steht, Schuhe, Taschen, Accessoires. Und dann lacht man sich halb scheckig, weil wer das Stück gesehen hat, weiß, dass Accessoires eine Bedeutung hat in dem Stück. Und so setzt sich, das Stück wird immer reicher an kleinen Geschichten. Und ich kann Ihnen auch sagen, in diesen 10 Vorstellungen, die wir hier gespielt haben, sind schon wieder 10 neue Sachen entstanden, die wir auch behalten werden, die für uns bereichernd sind und wo wir gemerkt haben, oh, da sprechen die Leute drauf an. Also das ist, die Premiere ist, nein. Ist nicht
eigentlich die beste auch im großen Haus gibt es ja einen Souffleur irgendwie. Gibt es das eigentlich bei euch dann auch? Oder wie packt ihr das, wenn mal plötzlich irgendwo der Text hängt oder so? Ich meine, ihr seid Profis, klar.
Ja, das ist ein. Also es ist eine Form der, dass man zusätzliche Aufmerksamkeit generieren muss, weil man weiß, das kann permanent passieren. Also man ist sehr, es sollte sowieso, im besten Fall hört man im Theater dem Kollegen sehr gut zu. Und man kennt auch ein bisschen den Text des Kollegen. So merkt man, oh, der verfährt sich gerade. Und in dem Moment fängt man schon an herauszufinden, wo hake ich ein? Wie kommen wir wieder aufs Gleis zurück? Und wir haben keinen Souffleur. Was wir aber machen, ist, die eine Kollegin, die eben neu war, dass man diese Kollegen auch dadurch unterstützt, dass wir den Regieassistenten gebeten hatten, bei der ersten Aufführung in der Gasse zu stehen und jedes Wort von der Kollegin wirklich mitzulesen, dass er sofort reinspringen kann, wenn sie das verliert. Ich habe mit meiner sehr geschätzten Kollegin Nina Petri gerade gestern festgestellt, wir fühlen uns jetzt auch erst so richtig angekommen in dem Stück, dass wir auf jede Eventualität reagieren könnten. Aber das hat jetzt auch fast 40 Vorstellungen gebraucht.
Ja, Theater ist natürlich das eine, aber das andere Thema, das natürlich unsere Zuschauer mindestens genauso interessiert, ist Ihre Rolle in der ARD-Serie In aller Freundschaft. Ein echter Dauerbrenner, ein Quotenhit in der ARD. Sie sind 2006 in die Serie eingestiegen. Vielleicht mal am Anfang, Wie kam es dazu, dass Sie überhaupt bei In aller Freundschaft mitgemacht haben?
Ich glaube, ich habe in der Folge 284 habe ich einen Bootcamp-Ausbilder gespielt und hatte also mit zwei Figuren der Serie einen Drehtag viel zu tun. Und da merkten die Macher, dass ich gut kann mit dem Format. Man muss auch sehr viel Text lernen, man muss es schnell lernen können und man muss es relativ entspannt dann wiedergeben können. Und dann wurde ich eingeladen zum Casting für diese Rolle Dr. Martin Stein. Und jetzt können wir es ja kurz machen. Ich habe dann nach drei Runden, also das hat 3-4 Wochen gedauert, wurde ich es dann. Und ich bin in der Folge 299 eingestiegen und wir drehen, glaube ich, gerade Folge 1014.
Also, und letzte Woche kam 992 die Folge, also daran sieht man.
Also wir haben einen Vorlauf von 3 Monaten. Also das, was wir jetzt drehen, wird in ungefähr 3 Monaten gesendet.
So kurz schon.
Wir sind schnell, wir sind sehr zeitnah. Dadurch können wir auch oft auf Vorgänge, besonders in der Welt der Medizin, können wir relativ schnell reagieren. Und das ist auch ein großer Vorteil der Serie.
Das heißt, 3 Monate, wenn man sich das vorstellt, wie lange sind Sie insgesamt im Jahr jetzt in Leipzig? Wie viel Folgen produzieren Sie dann?
Also wir nehmen jetzt mal den Durchschnitt der letzten 15 Jahre, die ich dabei bin. Da bin ich 100 Tage in Leipzig. Davon drehe ich 65 bis 70 Drehtage. Das war so mein Schnitt. Nun gibt's immer Tage dazwischen. Es gibt vielleicht mal ein Wochenende zwischen einem Freitag und Montag. Da lohnt es sich für mich nicht, nach Zürich zu fahren. Also bin ich Pi mal Daumen 100 Tage in Leipzig.
Also aber dann schon am Stück oder in mehreren Etappen? Immer in mehreren Etappen dann praktisch.
Also ich bin für 10 Monate bin ich quasi, jetzt drücke ich das mal etwas pointiert aus, Leibeigener der Firma Saxonia Media und des Formats In aller Freundschaft. Ich darf nur an der Stelle mitteilen, dass dem nicht mehr so ist. Ich habe also, ich mache nicht gerade ein Sabbatical, aber ich bin in dieser Staffel jetzt sehr viel weniger, werde ich zu sehen sein. Ich habe mich ein Stück weit zurückgezogen und möchte mal auch sehen, wir haben noch ein paar gute Jahre vor uns, auch beruflich. Ich möchte mal sehen, was ist da draußen so los. Und wenn die Jugend hier von Netflix spricht, ist das auch, sind die ganzen Streamingdienste. Das ist für uns Schauspieler auch eine neue Welt. Also die wie ich schon 35 Jahre dabei sind. Und ich würde gerne mal sehen, was liegt da noch so drin.
Da kommen wir gleich noch drauf. Aber schön, dass Sie sagen, dass wir noch ein paar gute berufliche Jahre vor uns haben. Das sage ich auch schon immer die ganze Zeit. So sieht es nämlich auch aus. Aber Corona müssen wir noch mal ganz kurz ansprechen. Wie hat sich denn Corona insgesamt auch auf das Drehen, auf die Serie ausgewirkt?
Genauso fürchterlich wie im Privatleben. Also es gab zum Teil Wochen, wo wir immer mit einem Stab zwischen uns gedreht haben. Also da wurde ein Messstab von 1,50 zwischen uns gehalten. Intimere Szenen wurden so gedreht, dass wir seitlich versetzt waren, damit es näher aussah, als es wirklich war. Direkt, also hermetisch abgeriegelter Bereich, Essen abgepackt, alleine in der Garderobe, keine Berührung, Maske, also man hat sich so gefühlt wie in einem Vollkondom, wurde man da abgepackt und eigentlich ist der Beruf ein Beruf, der berühren möchte, in einem übertragenen wie auch in einem wörtlichen Sinne. Und wenn einem das genommen wird als Gaukler, dann fühlt man sich sehr beschnitten. Und entsprechend war es unglaublich frustrierend, unter diesen Bedingungen zu arbeiten. Immer vor dem Hintergrund, dass wir überhaupt arbeiten durften. Und das möchte ich an der Stelle auch betonen. Ich finde nur, es wurde zum Teil auch sehr hoch gehängt. Also so nach dem Motto, sei mal froh, dass du noch arbeiten darfst. Aber unter diesen Bedingungen zu arbeiten, unter diesen Bedingungen auch zu leben, fand ich ausgesprochen schwierig. Und ich finde es heute auch absolut angebracht, dass man diese Sachen auch mal deutlich benennt. Da wurde in der Politik, in der Wissenschaft, in der Wirtschaft wurden zum Teil neue Regeln aufgestellt, von denen wir, denke ich, sehr froh sind, dass sie wieder verschwunden sind, weil sie sich auch nicht als nachhaltig erwiesen haben.
Sie leben ja in der Schweiz. Ist man da in Sachen Corona, wie soll ich sagen, liberaler, weniger streng als in Deutschland?
Ja, man ist weniger streng. Ich glaube sogar weltweit gesehen, außer China, haben wir in Deutschland sehr, sehr strenge Regeln. Also ich kann das in der Schweiz hautnah beobachten. Dort geht man sehr viel offener und liberaler damit um. Wissen Sie, ich möchte es mal runterbrechen auf eine Sache. Das Schlimmste finde ich die Angst. Ich möchte in keiner Gesellschaft leben, die permanent Angst hat. Wenn ich Angst haben muss, dass sie mich anstecken und sie dürfen bloß nicht an mich rankommen, möchte ich in einer solchen Gesellschaft nicht leben. Und das, finde ich, ist in der Schweiz zum Beispiel, ich bin auch häufiger, ich war auch in anderen Ländern, auch in Österreich, wo die Regeln dann oft genauso streng sind. Aber ich sag mal, der Modus des Umgehens ist schon der, wir wollen eigentlich schon. Und wir finden das eigentlich ganz schön schlimm, dass wir diesen Abstand haben müssen. Und ehrlich gesagt, ich habe in Deutschland so einige Kollegen, und das meine ich nicht beruflich, sondern ich meine das menschlich, erleben dürfen, die das ganz toll fanden. Die einem das auch immer unter die Nase gerieben haben, was man jetzt vielleicht nicht richtig, also dieses Blockwart, diese Blockwart-Mentalität, die fand ich hier sehr auffällig und es friert mich auch ein bisschen.
Hatten wir selbst erlebt beim Dreh, da haben Leute nachgemessen, ja, waren keine 1,50 Meter voneinander entfernt. Also das ist tatsächlich, hat was mit Denunziantentum zum Teil auch mit zu tun. Und ich fand eine Geschichte von Ihnen interessant, die ich im Interview gelesen habe. Sie haben Tennis gespielt und dann hat man von Ihnen verlangt, Sie sollten beim Duschen eine Maske tragen.
Das ist, wo haben Sie das, habe ich das wirklich mal öffentlich gesagt?
Ja,
das ist meine Corona-Lieblingsgeschichte, weil... Also das war jetzt die Spitze des Eisbergs, aber in der Kategorie hat ja jeder von uns vieles erlebt. Aber da hat ein Besitzer einer Tennishalle in Brandenburg, der kam unter die Dusche und ich war alleine. Da waren 15 Duschplätze und ich war alleine und hat mir die Maske, also der war angezogen vor mir, ich stand nackt da, der hat mir die Maske hingehalten, ich soll die Maske unter fließendem Wasser anziehen. Also, dass ich dem nicht ins Gesicht gesprungen bin, war auch alles. Aber wir haben uns so lautstark angeschrien, dass alles drumherum ruhig wurde. Ich habe lebenslange, Verbot, in die Halle zu gehen. Ich glaube, ich hätte auch nie wieder einen Fuß reingesetzt. Aber das war für mich der Gipfel.
Ja, Wahnsinnsgeschichte. Kommen wir nochmal auf die Serie zurück.
Er hat mir sogar gesagt, Typen wie ich sind der Grund, warum so viele andere Menschen sterben.
Wahnsinn, ja. Unglaublich. Ja. Zurück zur Serie. Mal stirbt jemand, mal trennt man sich vom Partner. Es passiert ja wahnsinnig viel, wenn wir jetzt fast 1000 Folgen haben. Können Sie auch Einfluss auf Ihre Rolle nehmen? Können Sie auch sagen, Mensch, ich möchte eigentlich, dass der Dr. Stein sich in die und die Richtung entwickelt? Das passt mir eigentlich nicht so ganz.
Ja. Also sagen wir mal, der Weg ist der. Ein Jahr vorher haben die Autoren sich so etwas überlegt, mit dem Produzenten zusammen, der Redaktion, wohin der Dr. Stein sich entwickeln könnte. Das bekomme ich als ein Deal-Memo, als eine kleine Abhandlung, eine Synapsis, bekomme ich das hingelegt. Dann darf ich dazu was sagen. Und darf in dem Zusammenhang, weil mich vielleicht auch etwas angeregt hat, in einer bestimmten Richtung noch ein Stück weiter zu gehen, darf ich eigene Vorschläge machen. Dann bekommen wir ungefähr ein halbes Jahr vorher, bekommen wir dann eine noch umfassendere Aufstellung dessen, was in der nächsten Staffel kommen soll. Und da dürfen wir dann nochmal unseren Senf dazugeben. So, jetzt bekommen wir die Szenen. 3 Wochen vor Drehbeginn bekomme ich also die Szenen. Da kann ich schon mal anfangen und sagen, so würde der Stein den Satz nicht sagen und darf das ändern. Ich sage das dann dem Regisseur, der kann dann noch sagen, ja, Bernhard, versuch doch noch mal einen anderen Weg zu finden. Dein Vorschlag gefällt mir jetzt auch nicht so. So, dann treffen wir uns am Morgen des Drehs mit den Kollegen und machen eine sogenannte Leseprobe miteinander. Da hat jeder vielleicht noch mal einen kleinen neuen Vorschlag. Der wird auch diskutiert und dann wird entschieden, wir machen das so. Und dann fällt beim Dreh noch das Wasserglas runter. Der Kollege sagt den Satz dann anders, weil das hat ihn irritiert. Und dann sagt man nachher, hey, das war eigentlich noch besser. Und so entsteht eine Szene.
Das ist spannend. Die Serie lebt ja vor allen Dingen auch von der Freundschaft der drei Hauptdarsteller. Wir nennen sie mal, wie sie im Film heißen, Dr. Heilmann, Dr. Globisch. Ist man auch privat dann befreundet? Kann man das sein?
Also ich sag mal so, es ist bestimmt die Ausnahme. Es ist die, weil es gibt ja nun viele Freundespaare im deutschen und im weltweiten Fernsehen. Ich denke mal, ein niedriger Prozentsatz davon ist privat auch sehr gut befreundet. Muss aber auch überhaupt nicht sein. Man kommt ja auch, sage ich mal, mit einem Fundus an Freunden kommt man ja schon in diese Welt des Berufes auch rein. Aber es ergibt sich Also das Wichtige ist, dass man in dem Moment, wenn man miteinander spielt, auch tatsächlich keine Animositäten und keine irgendwelche Limiten hat, sich dem anderen gegenüber zu öffnen und zu zeigen. Und wenn das gewährleistet ist, dann können wir nachher noch ein Bier zusammen trinken oder einen Tee. Aber wir müssen nicht die Ferien miteinander verbringen.
Jetzt können Sie uns ja verraten, ein bisschen spoilern wollen wir natürlich heute hier bei Stimme TV.
Ach, Sie wollen das ausnutzen, dass ich hier bin?
Ja, unbedingt. Oh. Meine Assistentin hat auch gesagt, ich muss unbedingt fragen. Ne?
Okay. Gab den ersten. Sie schieben alles auf Ihre Assistentin.
Ja, das mache ich aber gut.
Ich finde, das sollten wir kurz mal feststellen.
Ja. Das ist alles im monatlichen Aufwandsentschädigung der Kollegin.
Ich hoffe, sie wird dafür bezahlt.
Üppig, ja. Fürstlich. Dr. Heilmann, Dr. Globisch, der erste Kuss.
Ja.
Sie damit gerechnet, dass das mal passiert bei dem drei?
Also jetzt gehen wir wirklich
tief rein.
Jetzt gibt es ja mehrere Ebenen. Also die eine Ebene wäre, was halte ich als Dr. Martin Stein davon? Was halte ich als Bernhard Bettermann davon? Als Dr. Martin Stein, muss ich sagen, ist das total überraschend. Und ich versuche das erstmal als ein Naturunfall so zu nehmen. Und nicht als, dass das jetzt schon in Stein gemeißelt ist. Stein gemeißelt, okay. Auf jeden Fall, die Überraschung ist, die wird noch lange anhalten. Also das darf ich schon spoilern. Das ist eine Riesenentwicklung. Und als Bernhard Bettermann, als ich das las, muss ich sagen, habe ich das Gefühl gehabt.
Das könnt ihr nicht machen.
Glaubt ihr echt, dass das funktioniert? Glaubt ihr wirklich, dass das eine gute Idee ist? Also die Vorbehalte dem gegenüber waren groß. Inzwischen, muss ich sagen, haben wir uns ein bisschen dran gewöhnt. Aber ich will hier natürlich nicht verraten, ob das so bleibt.
Da sind wir mal gespannt. Ja. 992 Folgen. Interessant ist ja wirklich jetzt, in der letzten hat man es gesehen, da waren Sie wieder im OP-Saal aktiv. Hat man da auch wirklich medizinische Kenntnisse erworben in all den Jahren? Die Fachbegriffe, die Sie verwenden müssen, die könnte ich nicht mal sagen, wenn ich es ablese irgendwo.
Ja, es geht sogar so weit, die Deformation professionell, dass es mir passiert ist im Flieger. Ist ein Arzt an Bord? Ja. Oh nein. Gott, das, zum Glück haben sich noch drei andere gemeldet. Es ist mir tatsächlich passiert. Das war dann aber auch das Dollste. Ansonsten halte ich mich da sehr zurück, dass Leute meinen, ich hätte jetzt eine fundierte medizinische Ausbildung. Aber es ist tatsächlich so, da bleibt einiges in den Kleidern hängen. Und ich habe ja auch jetzt eine selektive Wahrnehmung. Das heißt, wenn ich eine Zeitung lese, habe ich vor 20 Jahren die medizinischen Berichte, haben mich ziemlich wenig interessiert. Inzwischen saug ich die auf, weil da könnte eine Geschichte drin liegen, für mich, für uns. Wenn Sie ein stetiger Zuseher unserer Serie sind, dann wissen Sie ja, ich hatte mal eine Zeit lang mit dem Roboter Da Vinci zu tun. Ach, ich habe zum Beispiel eine ganz schöne private Geschichte. Es gibt den Professor Rassweiler hier an der Klinik. Den durfte ich kennenlernen vor 3 Jahren am orthopädischen Kongress.
Okay.
Der hat mich eingeladen in die Klinik, dass ich den Da Vinci mal sehen darf. Weil ich habe ja jahrelang an ihm gearbeitet. Wir hatten natürlich nicht das Original, das kostet ein paar Millionen, aber wir hatten so einen Nachbau. Und das hat ihm erzählt und sagte, oh, kommst mal vorbei, kommst in die Klinik, zeige ich dir den Da Vinci. Und dann durfte ich an diesem Gerät mal rumprobieren.
Waren Sie wirklich hier?
Ich war wirklich hier. Ich wurde hier einquartiert. Also an der Stelle nochmal vielen Dank, Herr Professor, für die Einladung. Es war wirklich ein für mich sehr, sehr schöner Tag in der Klinik. Ich habe an den OPs, ich durfte zugucken, dass auch nochmal was abfärbt von der Serie, wenn ich Doktoren, Mediziner kennenlerne, gibt es jetzt eine fast schon kollegiale Ebene. Und das führt dazu, dass ich eben auch tatsächlich immer wieder in so Fachgesprächen lande, die gefüttert sind von dem, dass wir, und da darf ich jetzt für die Serie eine Lanze brechen, wir tatsächlich medizinisch absolut akkurat sind. Man kann uns nachsagen, dass wir ein zu märchenhaftes Krankenhaus sind, weil sich immer 7 Ärzte um einen Patienten kümmern. Das mag etwas märchenhaft sein.
Das sind auch schöne Patientenzimmer, ne?
Ja. Aber in der Sache sind wir, glaube ich, jetzt sage ich mal so eine Zahl, 99% korrekt. Mhm. Und das ist natürlich auch diese Korrektheit, die, auf die legen wir Wert. Und dann lege ich auch als Schauspieler darauf Wert, das zu durchdringen. Also den Fall, den ich habe, da recherchiere ich auch im Internet. Da habe ich mir dann auch ein gewisses Wissen drauf geschafft, dass ich da auch eigene Vorschläge machen kann. Auch sogar im Patientengespräch und so weiter und so fort. Also das ist auch für uns jetzt ja auch ein bisschen eine zweite Haut geworden. Weil wenn man so viel damit zu tun hat, dann wächst man schon ein. Aber das wird allen Kollegen so gehen, die so viele Jahre ein bestimmtes Berufsfeld neu entdecken. Die werden sich auch ein bisschen Know-how drauf geschafft haben.
Ganz kurz nochmal, auch wenn wir ein bisschen spoilern wollen, ist für die 1000. Folge irgendwas Besonderes geplant? Hat man da sich irgendwas ausgedacht?
Ja, hat man.
Und zwar?
Das verrate ich.
Eieieiei. Und es kriselt ja schon wieder bei Ihnen, ne? In der Beziehung kriselt es ja jetzt auch schon wieder, in der Serie.
Ich sehe Ihr Engagement. Also Sie springen ja fast über den Tisch. Ja, also es scheint Sie ja sehr persönlich total mitgenommen zu haben.
Ich hab mich gut
haben Sie auch Gefühle für Ina?
Also, ich habe in erster Linie Gefühle für meine Frau, das muss ich jetzt sagen, die guckt nämlich gerade zu. Ne?
Gut, also das wurde hier ganz deutlich, also nicht nur für die Assistentin, sondern auch...
Ja, genau. Okay.
Nein, also da werde ich nicht spoilern. Ich habe in meiner Figur immer wieder große Igel zu bürsten. Ich tue mich schwer damit. Ein bisschen ist der Charakter schon so angelegt. Er ist in seinem Beruf sehr wissend, in seinem Privatleben darf er gerne dazulernen.
Aber Sie haben verraten, das habe ich auch gelesen, Sie möchten auf jeden Fall, auch wenn Sie jetzt ein bisschen kürzer treten wollen, auch ein bisschen mehr in der Schweiz arbeiten wollen.
Das stimmt nicht.
Stand in der Schweiz drin?
Ja. Nee, also okay. Es wäre schön. Ja, aber so. Ich, bei der Gelegenheit kann ich auch mal andeuten, die Schweiz hat einen sehr kleinen Markt.
Okay.
Also da zu arbeiten und zu leben, ist leider relativ schwierig.
Okay, gut. Aber Sie haben gesagt, Sie möchten aber trotzdem gerne bis zum Schluss der Serie dabei bleiben. Also das,
ja, ich fühle mich mit der Serie verbunden. Ich bin auch so privat ein eher familiärer Typ, ein treuer Mensch. Und von daher, ich finde schon, dass da sind es ja ungefähr Pi mal Daumen 4 Millionen, die da zugucken. Ich möchte dem auch gerecht werden, dass diese Menschen diese Serie so akzeptieren und so an sich gebunden haben. Ich möchte da Teil sein bis zum Schluss. Und ich mag sein, dass ich in einer Hauptrolle, in einer maßgebenden Figur der Serie ein Stück weit zurücktrete. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, ohne Dr. Stein, das wäre auch für mich nicht so schön.
Sehr schön. Also wenn man Ihre Vita anschaut, 30 Minuten gehen leider sehr, sehr schnell vorüber, dann könnten wir noch eine ganze Menge besprechen. Ja. Interessant fand ich ja, Sie haben auch mal bei Winnetou mitgespielt, bei Winnetous Rückkehr neben Pierre Brice. In einem Satz, wie empfinden Sie so Diskussion, dass man heutzutage keine Winnetou-Filme mehr ausstrahlen dürfte?
Ich kann an dieser Diskussion überhaupt nicht teilnehmen. Ich könnte jetzt etwas lax sagen, sie geht mir am Arsch vorbei. Ich muss ehrlich sagen, vor dem Hintergrund dessen, was wir gerade so erleben, mag ich keine starke Heilbronner Stimme sein, wenn es zu diesem Thema kommt. Ich halte mich, was das angeht, zurück. Ich sag lieber was zu anderen Themen. Bei dem Thema bin ich raus.
Aber Sie haben noch jede Menge andere Perspektiven und vor allen Dingen sind Sie ja mehr oder weniger ein Multitalent. Man vergisst ja immer, Sie waren auch bei Soweit die Füße tragen, sind da ausgezeichnet worden, 2002 bester Schauspieler beim Filmfestival in Mailand, Sänger bei Musicals. Sie machen auch Lesungen, fand ich auch interessant.
Sehr gerne.
Ich weiß nicht, ob Sie mitbekommen haben, wir haben ein Literaturhaus.
Ich komme gerne.
Sehr gerne.
Nein, ich habe drei, vier Lesungen.
Sie ist ein tolles historisches Kleinod, finden sehr viele Lesungen.
Nein, ich finde diese, wie gesagt, ich komme von der Bühne. Ich habe, bevor ich überhaupt den ersten Drehtag hatte, habe ich 10 Jahre lang nur auf der Bühne gestanden. Also da, diese direkte Interaktion mit dem Publikum ist schon das, was mich am meisten an diesem Beruf fasziniert. Und egal in welcher Form, und Lesungen gehören dazu.
Und leidenschaftlicher Fotograf sind Sie auch noch, habe ich gelesen. Haben Sie schon ein schönes Motiv in Heilbronn entdeckt?
Ich habe schon ein paar Fotos hier gemacht.
Ja?
Ja, also ich muss ehrlich sagen, dieser Neckar, der fließt ja in einer solchen meditativen Ruhe durch den Ort. Ich hoffe, er färbt auch auf die Einwohner ab,
ja.
Weil das ist eine sehr idyllische Landschaft, die der zaubert.
Interessant finde ich ja auch, und das jetzt zum Abschluss.
Ja, Sie müssen Ihre Fragen noch unterbringen.
Nee, ich habe die Hälfte gar nicht untergebracht. Machen wir noch eine zweite Folge. Wie sehr, wir haben es gerade vorhin mal angesprochen, gehört es zum Beruf dazu, dass man eben dann in der Yellow Press auch viel über das Privatleben lesen muss? Oder kann man es auch ein bisschen steuern und sagen Sie...
Ja, man kann das sehr steuern. Und ich hatte mal ein paar Jahre, da war ich mit einer Partnerin zusammen, die hat die Yellow Press oder sage ich mal diese Öffentlichkeit sehr geschätzt. Und ich habe durch sie ein paar neue Dinge erlebt und bin aber ganz froh, dass sich das inzwischen wieder erledigt hat für mich.
Und zum guten Schluss, Sie schreiben regelmäßig Tagebuch.
Ja.
Und dann würde uns natürlich schon interessieren, was Sie heute Abend Ihrem Tagebuch anvertrauen über den heutigen Tag im Album.
Das ist die große Schlagzeile über meinen Tag. Nein, das Thema ist mir total wichtig. Also ich hätte mir fast gewünscht, dass wir darüber noch mal eine halbe Stunde reden. Ja. Es geht ja darum, dass man dort noch mal sich selber in gewisser Weise reflektiert. Dazu gehört auch für mich, dass man mal in seinem Leben eine Therapie macht. So ein Zwiegespräch mit sich selber, nicht nur in den Tag hineinleben, die Dinge vorbeisausen lassen, sondern es rekapitulieren und seine Schlüsse daraus ziehen. Das Tagebuch von vor 20 Jahren erzählt mir, was, das machst du immer noch? Das Muster musst du aber mal dringend verlassen und so weiter. Also für mich ist ein Regulativ, was ich seit 40 Jahren habe in meinem Leben. Und es ist noch so schön, mit einem schönen Kalligrafen schreibe ich da. Es ist auch für mich ein ästhetischer Genuss, da reinzuschreiben.
Haben Sie immer die gleichen Bücher dann oder für 40 Jahre?
Oh, das wird. Ich habe ein Lederband, wo ich immer wieder, es gibt ein neues System, wo ich will jetzt aber nicht Reklame machen für irgendeine Firma, ja, wo man also Blanko-Hefte einklinken kann und dann schreibt man die voll, 60 Seiten, dann nimmt man sie raus und kommt ein neues rein und dann türmt sich so der Band. Berg an Geschriebenen. Und irgendwann mache ich auch was damit. Ich weiß noch nicht genau was.
Wir sind gespannt darauf. Mhm. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben.
Sehr gerne.
Ein total spannendes, interessantes Gespräch.
Bleiben Sie dran, es geht noch eine halbe Stunde weiter.
Unglaublich. Ja. Wir machen gleich die zweite Folge, das ist richtig so. Schön, dass Sie da waren. Ihnen alles Gute für die Zukunft. Wir
Vielen
sind
Dank.
Gespannt, auch auf die 1000. Folge und vor allen Dingen das, was wir von Bernhard Petermann in der Zukunft nicht nur bei Ihnen aller Freundschaft noch erleben. Dankeschön.
Vielen Dank.
Ja, danke, dass Sie auch mit dabei waren, zugeschaut haben, wieder hier bei Ohne Ausrede. 4 Millionen Zuschauer haben wir noch nicht ganz, aber wir arbeiten natürlich dran. Nächste Folge wieder in 2 Wochen. Unter der eingeblendeten Adresse dürfen Sie natürlich wieder Vorschläge machen über die nächsten Gäste. Und bis dahin alles Gute. Bleiben Sie gut informiert. Bis zum nächsten Mal.